Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu Deximed Weiterbildung Allgemeinmedizin. Schön, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Moritz Paar. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, selbst als Weiterbilder tätig und begrüße meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Danke, Moritz. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Dieser Podcast ist eine Art Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufe und mal wieder nachfragen muss, wie es denn in der Praxis eigentlich läuft. Unser heutiges Thema ist der erhöhte TSH-Wert. Moritz, könntest du uns zum Start einmal ganz allgemein einführen, so in das Thema Hypothyreose vielleicht?
Ja, eine Schilddrüsenunterfunktion kann angeboren oder erworben sein. Und eine erworbene Schilddrüsenunterfunktion kann primär, sekundär oder tertiär bedingt sein. Bei der sekundär und der tertiär erworbenen Hypothyreose ist die verminderte Schilddrüsenhormonproduktion zentral nervös bedingt. Diese Schilddrüsenerkrankungen fallen also durch einen erniedrigten TSH-Wert auf. Wir möchten ja heute über die primär erworbene Hypothyreose reden. Hier ist die Schilddrüse selber ursächlich für die verminderte Thyroxinproduktion und das kann einerseits endogen durch den Untergang von Schilddrüsengewebe, zum Beispiel nach einer atrophischen Thyreoiditis, der Fall sein. Andererseits können aber auch exogene Faktoren eine primär erworbene Hypothyreose bedingen.
Okay, da fällt mir jetzt erstmal Jodmangel ein, aber der ist ja schon ziemlich selten. Was sind denn da weitere Beispiele für solche äußeren exogenen Faktoren?
Ja, wie du sagst, exogen durch das Gesundheitsverhalten, wobei, wie du auch schon richtig ja gesagt hast, ein extremer Jod- oder Selenmangel in Deutschland sehr selten ist. Iatrogen wäre das beispielsweise durch die Behandlung mit Thyreostatika oder Zytokinen oder auch Lithium, Amiodaron oder sowas erklärbar, kann aber zum Beispiel auch nach einer Schilddrüsenoperation oder nach einer Radiojodtherapie auftreten.
In diesem Format hier fangen wir ja ganz gerne mit den Symptomen an. Und ich glaube, heute sollten wir das mal anders machen. Der Name der Folge, den haben wir ja ganz bewusst nicht Hypothyreose genannt, sondern erhöhter TSH-Wert. Und das suggeriert ja schon, dass hier die Labordiagnostik einen mindestens ebenso großen Stellenwert zu haben scheint. Warum wird das Thema so in den Vordergrund gerückt?
Ja, also das hat damit zu tun, dass ein erhöhter TSH-Wert eben mit bestimmten Symptomen assoziiert sein kann, eben aber nicht muss. Und es ist sehr unscharf, wenn man unterteilt in asymptomatische oder symptomatische Hypothyreose, weil die Symptome, die mal mehr, mal weniger häufig berichtet werden bei den Schilddrüsenerkrankungen, sind halt sehr heterogen und unspezifisch. Und weil das eben so ist, ist es halt in dem Fall sehr wichtig, dass man sich eben an diesem TSH-Wert auch mit orientiert.
Die TSH-Normwerte sind ja altersabhängig. Und ich habe auch noch im Kopf, dass die statistischen Referenzwerte Standort-, Alters- und geschlechtsabhängig sind, sprich überall etwas anders. Ab wann sprechen wir Kliniker denn von erhöhten Werten?
Also hier orientieren wir uns sinnvollerweise an der DGAM-Leitlinie und in Abhängigkeit vom Alter sollten für die hausärztliche Praxis die folgenden TSH-Werte als erhöht interpretiert werden. In der Altersgruppe von 18 bis 70 Jahre ein Wert über 4,0 Milliunits pro Liter. In der Altersgruppe von 70 bis 80 Jahre ein Wert über 5,0 Milliunits pro Liter. Und bei den über 80-Jährigen sprechen wir von einem erhöhten TSH-Wert bei über 6,0 Milliunits pro Liter.
Okay, also vereinfacht, ein erhöhter TSH-Wert so ab 4 Einheiten pro Liter für fast alle und dann im hohen Alter 5 beziehungsweise ab 80 sogar erst alles über 6. Grundsätzlich gilt aber schon, dass man die Werte sehr individuell interpretieren muss, oder?
Exakt. Also das war jetzt ja sehr allgemein. Man muss den individuellen TSH-Wert immer auch unter Berücksichtigung von Lebensalter, dem entsprechenden Wert des freien T4, den klinischen Symptomen, dem Body Mass Index, der Medikation und auch der Einschränkung der gesundheitlichen Lebensqualität und des gesundheitlichen Allgemeinzustandes angepasst bewerten. Und es ist eben nicht sinnvoll, dass man jetzt nur anhand von einem Referenzwert oder Referenzbereich und abweichenden TSH-Werten da eine Pathologisierung vornimmt.
Sollte man den TSH-Wert denn screenen?
Also bei asymptomatischen Erwachsenen sollte man kein TSH-Screening machen. Und auch bei Frauen mit Kinderwunsch oder in der Schwangerschaft sollte man nicht routinemäßig das TSH screenen, wenn jetzt keine bekannte Schilddrüsenerkrankung vorliegt oder eben Risikofaktoren, die das rechtfertigen.
Man kann ja auch einen Ultraschall machen. Wäre das ein geeignetes Screening?
Also auch hier gilt, eine routinemäßige Durchführung einer Sonografie sollte bei Patientinnen mit erhöhten TSH-Werten nicht durchgeführt werden. Im Rahmen einer erweiterten Diagnostik kann das selbstverständlich sinnvoll sein. Dazu kommen wir aber später nochmal.
Kommen wir mal direkt zu Anfang zu einer wichtigen Patientengruppe, den Schwangeren. Bei Schwangeren mit erhöhtem TSH-Wert, wie sieht's da aus?
Für Schwangere mit und ohne bekannte Hypothyreose sollte 4,0 Millionitz pro Liter als obere Grenze gelten, wenn jetzt keine anderen regionalen oberen TSH-Cut-Off-Werte für Schwangere verfügbar sind. Es gibt aktuell keine Empfehlung für eine Hormonsubstitution bei latenter Hypothyreose in der Schwangerschaft und es gibt auch keine Empfehlung für eine Therapieentscheidung in Abhängigkeit vom TPO-Antikörperstatus bei Schwangeren mit latenter Hypothyreose. Wenn wir jetzt eine schwangere Patientin haben, die bei einer Hypothyreose schon vor der Schwangerschaft auch substituiert worden ist, dann sollte man die während der Schwangerschaft weiterhin substituieren. Und da ist dann eben das Ziel eine durchgehend euteriote Einstellung mit TSH-Wert zwischen 0,4 und 4,0 Millionitz pro Liter.
Okay, und wenn jetzt Schwangere eine Hypothyreose haben und die hormonsubstituiert wird, wie oft sollte ich das kontrollieren?
Das sollte man regelmäßig machen, so mindestens einmal pro Trimenon. Das Kontrollintervall kann man aber auch in Abhängigkeit vom Verlauf und Höhe des TSH-Wertes individuell anpassen. Also da gibt es jetzt kein Schema F.
Und nach der Geburt?
Nach der Geburt macht es auf jeden Fall Sinn, dass man 6 Wochen postpartal einmal eine TSH-Kontrolle macht, um zu gucken, ob die Therapie weiter fortgesetzt werden muss oder die Dosis vielleicht reduziert werden kann oder vielleicht sogar auch die Therapie beendet werden kann. Und wenn man jetzt von einem Normalfall ausgeht, dann macht es Sinn, postpartal bei den Patientinnen mit einer vorbestehenden Hypothyreose, also die schon vor der Schwangerschaft auch substituiert wurden, auf die präkonzeptionelle L-Tyroxin-Dosis wieder eben zurückzugehen. Aber das kontrolliert man dann ja auch.
Vielleicht dann nochmal grundsätzlich zur Diagnostik.
Ja, da würde ich vielleicht einen Tipp geben, nämlich in der DGAM-Leitlinie gibt es in der langen Version auf der Seite 17 eine sehr schöne Abbildung zum diagnostischen Vorgehen bei erhöhtem TSH-Wert. Die nutze ich selber in der Praxis auch immer mal wieder, wenn ich jetzt vielleicht mal durcheinander komme oder nochmal nachschaue. Da kann man sich super orientieren im Alltag und auch in der Kurzversion der Leitlinie findet man dieses Schema.
Perfekt. Ist notiert. Jetzt haben wir die Labordiagnostik ja schon hoch und runter besprochen. Was sagst du denn nun zur Anamnese? Kommen wir mal zu den Symptomen.
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Da werden wir auch, denke ich, gleich noch ein paar Mal wieder drauf zurückkommen, weil viele Menschen mit erhöhtem TSH-Wert fühlen sich jetzt nicht unbedingt krank und sie berichten auch eher beiläufig jetzt in der Hausarztpraxis von Symptomen, die vielleicht möglicherweise krankheitsassoziiert sein können, also Gewichtsveränderung, Müdigkeit, Haut- und Haarveränderung oder sowas wie Konzentrationsstörungen, Kälteintoleranz oder Menstruationsstörung. Und die wichtige Message, die auch in der Leitlinie sehr schön rausgearbeitet ist, ist eben, dass wenn man sich Ergebnisse einer Querschnittsstudie im hausärztlichen Setting in Sachsen anschaut, die Symptome eben nicht als typisch herausgearbeitet werden können für die Hypothyreose. Und weil das eben so ist und es eine unzureichende Sensitivität und Spezifität für einzelne oder kombinierte Symptome gibt, kann man auch nicht eine Handlungsempfehlung geben, dass man sogenannte typische Symptome und Beschwerden zur Diagnosesicherung abfragt. Das ist was ich mich noch erinnere, im Studium anders noch gelernt zu haben. Und deswegen finde ich es schön, dass da die DGAM sozusagen neue Evidenz auch liefert, dass man sich nicht mehr so einfach darauf verlassen kann und auch sollte. Das gilt halt auch für Schwangere. Also die Symptome sind tatsächlich mitunter sehr unspezifisch.
Das ist ja ein wichtiger Punkt, ne, dass die Symptome einen da nicht wirklich helfen. Es gibt aber ja schon so Faktoren, die es dann einfach wahrscheinlicher machen, dass eine Hypothyreose beim Patienten vorliegt. Die könnte ich ja auch einfach abfragen, oder?
Ja, das könntest du und solltest du auch. Also dokumentierte Schilddrüsenerkrankungen oder auch frühere chirurgische Eingriffe an der Schilddrüse sind zum Beispiel eine Sache, die man abfragen sollte. Auch Autoimmune Schilddrüsenerkrankung oder Schilddrüsenunterfunktion bei Verwandten ersten Grades können natürlich einen Hinweis geben, da mal weiter zu gucken. Dann natürlich sowas wie eine Kopf-Hals-Bestrahlung der Schilddrüse oder Radiotherapie in der Vorgeschichte und auch externe Bestrahlungen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche bösartigen Erkrankungen schon im Kopf-Hals-Bereich hatte. Auch psychiatrische Erkrankungen, also insbesondere zum Beispiel Demenz oder Depression, sollten da mit abgefragt oder erfasst werden. Autoimmunerkrankung ist auch so ein Thema. Also denken wir an Diabetes mellitus Typ 1, Morbus Addison, Zöliakie, Vitiligo, perniziöse Anämie. Sind jetzt ja alles nicht besonders häufige Sachen, aber die können einem natürlich auch helfen, in diese Richtung zu kommen. Und dann gibt es halt auch so ein paar somatische Erkrankungen, an die man vielleicht im hausärztlichen Setting durchaus mal denken sollte, wie jetzt unspezifische Anämien, eine KHK oder auch eine Hypercholesterinämie, die eben auch zu einer Hypothyreose mit, also mit dieser assoziiert sein können. Und dann noch als letzten Punkt Dauermedikationen, die wirklich selber eine Hypothyreose auslösen könnten, zum Beispiel Amiodarone oder Lithium.
Okay, also ich merke mir mal, alles, wo schon mal was an der Schilddrüse gemacht wurde oder wo schon mal was war mit der Schilddrüse, dann die chronischen Erkrankungen und natürlich auch Medikamente, Amiodarone, Lithium. Okay, notiert. Wie würdest du weitergehen? Vorgehen. Was würdest du bei der körperlichen Untersuchung machen?
Ja, die körperliche Untersuchung sollte sich so ein bisschen auch nach der Art der Beschwerden richten und symptomorientiert sein, um auch weitere Krankheitsbilder abzuklären, also wieder unser hausärztliches Basisprogramm, wo wir schon oft drüber gesprochen haben. Das macht sicherlich hier auch Sinn, mal den Hals genauer anzugucken, Schilddrüse eventuell palpieren oder auch die Lymphknoten abtasten. Aber da habe ich jetzt, würde ich sagen, und auch nach Studium der Leitlinie nicht so die eine Sache, die man da primär macht.
Anfangs hatten wir ja schon die TSH-Cutoffs 4, 5, 6. Lass uns mal einen Fall durchsprechen, bei denen die dann gerissen werden, also wo der TSH-Wert da drüber liegt. Wie gehst du dann praktisch vor?
Also vielleicht sollte man nochmal voranschicken, dass man, wenn man jetzt TSH-Werte vergleicht, immer nur die vergleichen sollte, die mit der gleichen Bestimmungsmethode erhoben worden sind. Das ist deswegen wichtig, weil wenn man jetzt zum Beispiel auswärtige Laborbefunde hat und dann selber bei einem eigenen Labor was veranlasst, dann kann es durchaus mal sein, dass eben da durch die unterschiedliche Bestimmungsmethode das vielleicht nicht exakt gleich ist. Ja. Und wenn wir jetzt mal den Fall nehmen, wir haben ein Serum-TSH, über dem jeweiligen altersspezifischen Referenzbereich, aber noch unter 10 Millionen pro Liter, also noch nicht so dramatisch erhöht. Und wir haben eine unauffällige Anamnese. Dann sollte man zunächst erstmal eine Wiederholungsmessung des TSH-Wertes machen, um zu gucken, ob es da nicht vielleicht irgendwelche Einflussfaktoren gab, die den ersten Wert sozusagen falsch hoch haben werden lassen. Wenn sich jetzt, also wenn der Erstbefund des Serum-TSH sogar schon über 10 Millionen pro Liter liegt, dann sollte man zusätzlich zu dieser schon angesprochenen Wiederholungsmessung des TSH-Wertes auch eine weiterführende Diagnostik einleiten. Da kann man zunächst erstmal das freie T4 einmal bestimmen. Und wenn jetzt der Erstbefund eines erhöhten Serum-TSH-Wertes und auch noch auffällige anamnestische Befunde vorliegen, dann sollte man unabhängig vom Ausmaß der TSH-Erhöhung direkt auch weiterführende Diagnostik einleiten.
In den Fall gesetzt, wir haben jetzt eine latente Hypothyreose, also TSH-Wert zwar erhöht, aber die freien Hormone, hier FT3, FT4, sind noch normwertig. Nach welcher Zeit kontrolliere ich die denn?
Genau, also vielleicht nochmal zu den freien Hormonen. Da steht auch in der Leitlinie explizit, wir reden von dem FT4. Das ist so der Marker, den wir uns vor allem angucken. Da ist das FT3 jetzt gar nicht so maßgeblich an erster Stelle mit drin, ne, sondern TSH und dann eben FT4 im nächsten Schritt auch. Wenn wir jetzt eine latente Hypothyreose haben, es wurde keine Therapie begonnen, dann kann man das TSH nach 6 bis 12 Monaten nochmals kontrollieren, um zu gucken, ob halt vorübergehende Ursachen wie akute Erkrankung oder Medikamente für den erhöhten TSH-Wert vielleicht verantwortlich waren. Und dann kann man das Kontrollintervall eben in Abhängigkeit von der klinischen Symptomatik und auch vom Patientenwunsch verlängern. Notwendig ist es natürlich, wie immer, wichtig, dass wir halt mit Patientin eben darüber sprechen und aufklären, was die Vor- und Nachteile eben der Verlängerung oder Verkürzung dieser Kontrollintervalle sein können.
Was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass ja ein erhöhter TSH-Wert auch mit einem erhöhten FT4-Wert erfolgen kann. Also, dass man eine Hyperthyreose hat. Was mache ich denn dann?
Ja, also dann würde ich jetzt aus der eigenen klinischen Erfahrung sagen, auf jeden Fall eine Ultraschalluntersuchung machen und dann eben auch gegebenenfalls weitere Werte bestimmen. Wenn man dazu jetzt mal in die Leitlinie schaut, steht da ganz klar, wenn der TSH-Wert über 4 Milliunits pro Liter ist und initial auch das FT4 erhöht ist, dann muss man eben schauen, ob da eine sekundäre Ursache für die Schilddrüsenerkrankung auch vorliegt. In dem Fall kann man zur weiteren Abklärung auch zum Beispiel zum Endokrinologin schicken. Aus meiner Erfahrung, das ist jetzt ein persönlicher Tipp explizit, kann man auch eventuell zum NuklearmedizinerInnen schicken, weil das manchmal ein bisschen schneller geht, da einen Termin zu bekommen. Und über weitere Werte sprechen wir jetzt noch.
Weitere Werte. Apropos, was ist denn mit den TPO-Antikörpern? Das wollte ich noch fragen.
Genau, wann sind die relevant? Also wenn ich eine latente Hypothyreose habe, dann macht es Sinn, einmalig eine Bestimmung der TPO-Antikörper durchzuführen, um eben den Verdacht auf eine Hashimoto-Thyreoiditis zu klären. Diese geht mit einem leicht erhöhten Risiko einer behandlungsbedürftigen manifesten Hypothyreose einher. Wenn das TSH im Normbereich ist, sollte man die TPO-Antikörper nicht bestimmen. Und auch bei Schwangeren, wo das TSH im Normbereich ist, sollte man die TPO-Antikörper nicht bestimmen.
Also du sprachst ja gerade schon von einmaliger Bestimmung der TPO-Antikörper bei latenter Hypothyreose. Also man sollte die eigentlich nicht wiederholt messen?
Nein, sollte man nicht. Also eine Wiederholungsmessung von den TPO-Antikörpern sollte nicht erfolgen, weil sich aus diesem, in Anführungsstrichen, TPO-Verlauf keine Konsequenzen für die weitere Behandlung ergeben. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Patientin hat, die schwanger ist und ein erhöhtes TSH hat, dann kann man eben diese TPO-Antikörper einmalig bestimmen, wenn sie vorher noch nie bestimmt worden sind. Tatsächlich ist es interessant, dass in der Praxis ich schon häufiger damit konfrontiert wurde, dass PatientInnen, die erhöhte TPO-Antikörper hatten, explizit mit dem Wunsch kamen, können wir die nicht nochmal nachbestimmen und mal gucken, wie die jetzt liegen. Und da muss man dann eben erklären, es hat überhaupt keinerlei klinische Relevanz, wo jetzt diese TPO-Antikörper im Verlauf liegen, wenn die schon mal erhöht waren, weil dann geht es wirklich darum, wie kriegen wir eben die Schilddrüsenfunktion möglichst gut eingestellt und dass es eben da Schwankungen gibt, das muss man mit dem Patienten besprechen und dass es dann Phasen der aktiveren Entzündung und dann eben der Abheilung gibt, wo das TSH halt auch schwankt, ne? Aber es hat keinen Sinn, dann da immer wieder TPO-Antikörper zu messen.
Okay, weg mal von TPO und wieder zurück zu TSH. Wie ist das denn bei einer Krankenhausentlassung?
Also wenn PatientInnen aus dem Krankenhaus entlassen sind, ich nehme jetzt mal den Sonderfall raus, dass es wegen einer Schilddrüsenoperation war, ist was anderes, aber wenn sie jetzt quasi im Krankenhaus waren wegen irgendwas und der TSH-Wert war eben da erhöht, dann kann das natürlich einerseits sein, dass es durch eine vorübergehende Stoffwechselumstellung im Rahmen von Erkrankungen oder Therapien bedingt war. Da macht es Sinn, dass man zur Verifizierung der Diagnose poststationär nochmal eine erneute TSH-Kontrolle macht.
Lass uns jetzt mal in die Therapie wechseln. Vielleicht fangen wir da am besten mit einer groben Übersicht an. Wie würdest du denn bei einem erhöhten TSH-Wert mit manifester Hypothyreose vorgehen?
Also wenn man eine manifeste Hypothyreose hat, dann sollte man auch eine Therapie einleiten, also eine Hormonsubstitution. Und auch in der Schwangerschaft sollte man bei einer manifesten Hypothyreose eine Hormonsubstitution einleiten. Und wenn man das eben macht, sollte man Levothyroxin als Mittel der Wahl nehmen, als Monotherapie. Da muss man eben, eben darauf achten, dass es halt medikamentöse Wechselwirkungen geben kann. Da kommen wir auch nochmal später zu. Explizit sagt die DGAM-Leitlinie auch nochmal, dass man keine Therapie machen sollte mit T3 oder T3-T4-Kombinationen und auch nicht mit natürlichen Schilddrüsenhormonpräparaten. Und wenn man jetzt anfängt mit einer Therapie oder wenn man die Therapie im Verlauf verändert, sollte man frühestens nach 8 Wochen die Schilddrüsenhormone kontrollieren, weil das so die Zeit ist, bis sich alles einigermaßen eingestellt hat.
Jetzt der andere Fall, nämlich die latente Hypothyreose, das klingt ja erstmal so, als müsste man da nichts machen.
Ja, das ist jetzt was, wo wir sehr individuell hingucken müssen, weil man das eben von bestimmten Faktoren abhängig macht. Also erstmal, unabhängig wie alt die Patienten sind, wenn man jetzt einen asymptomatischen Patientin hat mit leicht erhöhtem TSH-Wert, der noch unter 10 Millionen pro Liter liegt, dann sollte man nicht substituieren. Also keine Symptome unter 10 Millionen pro Liter, keine Substitution bei latenter Hypotyreose. Wenn ich jetzt Patienten habe, die jünger sind als 75 Jahre mit latenter Hypotyreose, sollte man die Therapie einleiten, wenn der TSH-Wert eben über diesen 10 Millionen pro Liter ist. In Abhängigkeit von der klinischen Symptomatik und dem Patientenwunsch kann man auch überlegen, noch auf einen Therapieverzicht unter Kontrolle des TSH-Wertes erstmal einzugehen, wenn der Wert eben über 10, aber noch unter 20 Millionen pro Liter ist. Dann muss man aber natürlich die Patienten auch darüber aufklären, welche Vor- und Nachteile das hat, wenn sie eben mit der unbehandelten latenten Hypotyreose weiter rumlaufen. Wenn die Patienten noch älter sind, also über 75 Jahre und haben eine latente Hypotyreose, also das TSH darf bis 20 Millionen pro Liter erhöht sein, aber wenn es unter diesen 20 Millionen ist, dann kann man auch auf eine Hormonsubstitution verzichten. Ich finde, dass dieser Aspekt für die auch langjährig klinisch tätigen Hausärztinnen unter uns durchaus nochmal interessant ist, weil ich erinnere mich auch an meine eigene Weiterbildung und was sozusagen da noch so von den älteren Kollegen ich mitbekommen habe, war noch so ein bisschen anders. Also man kann schon sagen, in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, ist doch zunehmend eine frühzeitigere Hormonsubstitution so durchgeführt worden. Und wie gesagt, dass man halt wirklich bei einer latenten Hypotyreose, je nach Alter, wie wir es gerade gesagt haben, da doch ein bisschen größeren Toleranzbereich hat, auch in Abhängigkeit von eben den Symptomen. Das ist doch durchaus interessant, nochmal zu sagen.
Mhm. Und wenn wir jetzt schon bei Levothyroxin sind und der Hormonsubstitution, wie ist denn die Initialdosis? Womit starte ich? Wie ist so der Zielkorridor, den ich erreichen möchte? Kannst du mir da auch noch so ein paar Eckpfeiler nennen?
Ja, das ist ja, denke ich, jetzt auch was sehr schön Praktisches, was wir vielleicht hoffentlich mitgeben können. Also die Initialdosis sollte abhängig sein von Alter, Gewicht, kardialem Status und auch Schwere der Hypotyreose. Wir haben ja den Zielkorridor schon mal angesprochen. Wenn man jetzt substituiert vom TSH, wollen wir zwischen 0,4 und 4,0 irgendwo rauskommen, dann legen wir einen individuellen Zielbereich fest. Und wenn wir jetzt mal anfangen mit, sage ich mal, vermutlich häufigen Patientenklientel, also PatientInnen mit manifester Hypotyreose, jünger als 60 Jahre, keine Komorbiditäten, dann sollten das 1,6 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Also ganz praktisch, ich habe jemanden, der wiegt ungefähr 70 Kilo, ist jünger als 60 Jahre, hat eine manifeste Hypotyreose, dann kann ich zum Beispiel mit 112 Mikrogramm starten. Und da muss man sich das eben genau anschauen, wenn man jetzt nämlich jemanden hat, der eine manifeste Hypotyreose hat und über 60 Jahre ist und oder kardiovaskuläre Erkrankung hat, also auch wenn es jünger als 60 Jahre ist, hat aber noch kardiovaskuläre Begleiterkrankung, dann ist die Initialdosis 0,3 bis 0,4 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das wären jetzt bei einem 70 Kilogramm Patient, Patientin eben nur circa 25 Mikrogramm, also ein bisschen weniger als ein Viertel von der Dosis bei den anderen. Das finde ich ist ja schon was man mitnehmen kann. Und wenn wir jetzt Patienten haben mit latenter Hypotyreose, das war ja jetzt die Frage davor, wo wir auch sehr individuell vom Alter und vom Höhe des TSH besprochen haben, dann würde man mit 25 bis 50 Mikrogramm pro Tag erstmal anfangen. Und die Dosisanpassung sollte dann für jede Patientin individuell orientiert werden, eben an dem subjektiven Befinden, Beschwerden und auch an den Werten, die wir dann eben messen.
One size fits all, das passt dann ja hier wirklich nicht, wenn da die Initialdosis ums Vierfache oder sogar mehr als Vierfache unterschiedlich ist. Man optimiert dann aber ja eh nochmal im Verlauf, so oder so. Wann sollte ich diese Verlaufskontrollen machen?
Ja, wenn es jetzt stabil eingestellt ist, die Dosis etabliert ist, dann reicht das halbjährlich bis dann auch vielleicht nur noch einmal im Jahr, das TSH zu kontrollieren. Was natürlich dann immer man einschränkend dazu sagen muss, in Abhängigkeit von klinischer Symptomatik, Patientenwunsch und so weiter. Dafür muss man die Patienten dann eben auch gut aufklären. Erfahrungsgemäß sind viele Patienten, die jetzt schon langjährig substituiert werden, da schon aber auch, ja, was die Compliance angeht, gut führbar und haben auch ein ganz gutes Gespür dafür, wenn sich was verändert und melden sich dann auch und sagen, irgendwie so habe ich das Gefühl, wir müssten vielleicht mal wieder kontrollieren, ne? Und wenn das jetzt so ist, dass jemand, wo man eigentlich sagt, man hat immer jährlich kontrolliert, dann plötzlich auch mal sagt, der kommt dann vielleicht auch nochmal nach 3 Monaten oder nach einem halben Jahr, dann ist das auch in Ordnung.
Wenn jemand sagt, ich habe das Gefühl, da müsste man mal wieder kontrollieren, dann ja meistens, weil Beschwerden, die auch für die Therapieentscheidung relevant waren, jetzt wieder da sind oder bestehen bleiben, beziehungsweise sich sogar verschlechtern. Was mache ich denn dann?
Ja, also wenn das jetzt natürlich häufig vorkommt oder progredient ist oder wir auch irgendwie den Hinweis haben, da könnte sich wirklich irgendwas verschlechtert haben, dann muss man natürlich einmal überlegen, kann da auch irgendwas alternativ anderes hinterstecken? Also zum Beispiel andere endokrine oder autoimmune Erkrankungen oder etwaige Mangelzustände oder Substanzmissbrauch. Soll ja auch Patienten geben, die vielleicht Levothyroxin eigenmäßig dann von der Dosis verändern, ohne dass wir das immer so mitkriegen. Das ist ja auch nicht immer ganz hundertprozentig zu überprüfen. Und wenn man jetzt Patienten hat, wo man aber sich recht sicher ist, die sind compliant, die nehmen das so ein wie besprochen, dann sollte man eben, wenn das TSH-Level trotz der vollen Dosis nicht sinkt oder sogar weiter ansteigt, auch überlegen, weiterzuschicken, zum Beispiel zur Endokrinologin, um zu gucken, was dahinter stecken könnte.
Ich würde mit meinen Fragen gerne noch ein bisschen tiefer auf Levothyroxin eingehen. Das ist ja bei der Hypothyreose so, ich sag mal, das Bread and Butter Therapeutikum. Mit Bread and Butter sollte ich es aber nicht einnehmen, oder? Wie wird das denn idealerweise eingenommen?
Da habe ich zur Vorbereitung auch noch mal ins Arzneitelegramm geschaut, um das zu verifizieren, wie ich es in der Praxis mache. Aber man sollte es nüchtern einnehmen, mindestens 30 Minuten vor dem Frühstück und unzerkaut. Allerdings beruht die Empfehlung nur auf mäßig validen Studiendaten, weil bei Einnahme mit Nahrung kann halt die Absorption ein bisschen verringert sein, so um 10-20%. Aber da empfehle ich schon immer, dass man es eben halt mindestens 20-30 Minuten vorm Frühstück einnimmt, auch nicht zusammen mit Protonenpumpeninhibitoren, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wichtig ist dann ja noch der Punkt, was ist, wenn man mal vergisst, es zu nehmen, dann sollte man es eben nachholen, sobald man bemerkt hat, dass man es vergessen hat, allerdings nicht eine doppelte Dosis am nächsten Tag. Also wenn man es jetzt erst am nächsten Tag bemerkt, dann hat man halt eine ausgelassen. Dosing.de informiert darüber, dass man auch bei eingeschränkter Nierenfunktion die Dosis nicht anpassen muss.
Viele PatientInnen lesen sich ja dann auch die Packungsbeilage durch und sehen die ganzen Nebenwirkungen. Welche sind denn wirklich zu erwarten, welche Nebenwirkungen?
Ja, das ist ein interessantes Thema, weil die Patientin ja, wenn sie sich wirklich Fachinformationen angucken, dann oft erstmal vom Stuhl fallen, wenn sie eben vielleicht auch ein bisschen ängstlich sind, was da alles theoretisch sein kann. Also man kann sagen, häufiger vorkommen können Kopfschmerzen oder Palpitationen, insbesondere wenn man es schnell aufdosiert oder eine Überdosis nimmt. Nervosität, Tachykardie, das kann auch mal sein. Die anderen Nebenwirkungen sind auch, wie gesagt, wenn man ins Arzneitelegramm guckt, eher nicht so häufig.
Okay, das waren die Nebenwirkungen. Jetzt kommen wir zu den Wechselwirkungen. Welche sollte ich da bei Levothyroxin kennen?
Also wichtig ist zu wissen, dass Levothyroxin eben die blutzuckersenkende Wirkung von Antidiabetikern vermindern kann. Also bei Patienten, die auch mit Diabetes behandelt werden, mit Antidiabetika, da muss man eben darauf ein bisschen achten eventuell. Wichtig ist auch die mögliche Wechselwirkung mit Coumarin-Derivaten. Also das Levothyroxin kann die Wirkung von den Coumarin-Derivaten durch Verdrängung aus der Plasma-Eiweiß-Bindung verstärken. Deswegen muss man eben da auch ein bisschen gucken, wie die Blutgerinnung bzw. der INR-Wert eben eingestellt ist. Dann hatte ich ja eben schon mal angedeutet, wenn man das jetzt morgens einnimmt, dass man es nicht unbedingt mit Protonenpumpeninhibitoren zusammen nehmen sollte, weil die Protonenpumpeninhibitoren können die Wirkung vom Levothyroxin abschwächen. Also das Levothyroxin braucht da ein bisschen Zeit alleine im Magen erstmal zur Resorption. Und es gibt noch zahlreiche andere Medikamente, aber ich finde, diese drei genannten Gruppen sind schon für uns jetzt die wichtigsten.
Jetzt gibt es ja eine Besonderheit, oder? Es soll ja immer das gleiche Präparat sein. Braucht es dafür eine Out-Idem-Verordnung?
Nein, die braucht es nicht. Kein Out-Idem, weil die Levothyroxin-Tabletten und auch die Fix-Kombinationen von Levothyroxin mit Kaliumjodid gehören zu den wenigen Arzneimitteln, die nach Feststellung des gemeinsamen Bundesausschusses von den Apotheken nicht durch ein wirkstoffgleiches Präparat ersetzt werden dürfen. Also Da schreibe ich den Namen von dem Präparat drauf, der Patient, die Patientin eben immer bekommen hat, muss aber nicht out idem verordnet werden.
Hast du das schon mal erlebt, dass es wirklich am Präparat lag?
Also gekennzeichnet als eigene Erfahrung, wie es eben halt einfach war. Ich hatte eine Patientin, die kam immer wieder mit diversen Unverträglichkeiten nach der Einnahme von dem Levothyroxin. Es war sehr unspezifisch. Letztlich haben wir dann mehrfach die Präparate gewechselt, bis sie keine Beschwerden mehr hatte. Da haben dann auch einmal mit dem Apotheker uns besprochen, der dann auch noch da so ein paar Tipps einbringen konnte. Letztlich kann ich das natürlich nicht beweisen, ob sie jetzt wirklich da irgendwie Probleme mit einem oder mehreren spezifischen Präparaten hatte oder ob es noch andere Ursachen hat. Aber man möchte ja auch die Compliance sicherstellen und eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung haben. Deswegen habe ich das dann sehr ernst genommen und gesagt, gut, wir versuchen nochmal dieses oder jenes. Wir haben aber dann was gefunden.
Compliance ist da ja eh ein guter Punkt. Da sollte man drauf achten. Du hattest das eben schon mal so kurz angedeutet, aber vielleicht kannst du noch mal kurz drauf eingehen.
Ja, ich kam darauf, weil ich auch da einen Fall hatte, also wieder als persönliche Erfahrung gekennzeichnet, eine Patientin, wo das TSH immer weiter runterging, obwohl wir eigentlich schön abdosiert haben unter Laborkontrollen. Und ich konnte es mir halt nicht erklären. Natürlich habe ich jedes Mal wieder sie darauf hingewiesen, sie muss das bitte auch so runterdosieren, weil sonst funktioniert es eben nicht. Und weil das immer weiter runterging, habe ich irgendwann gesagt, also wenn es jetzt so wäre, dass sie das vielleicht heimlich, aus was für Gründen auch immer, doch nicht abdosieren oder sogar weiter aufdosieren, dann kann das auch schon ziemlich relevante Nebenwirkungen am Ende des Tages haben. Und dann kam raus, dass sie das eben nie, wie besprochen, reduziert hatte, sondern immer nur gesagt hatte, ja, ich habe das so reduziert, weil sie Angst vor Gewichtszunahme hatte, aus anderen Gründen. Und dann haben wir das halt besprochen und haben auch gesagt, wenn wir das langsam machen und sonstige Maßnahmen zur Gewichtsreduktion auch aufrechterhalten werden, dann wird das schon kein Problem sein. Und dann hat es auch letztlich gut geklappt, war stabil einstellbar. Diese Fälle werden wahrscheinlich viele KollegInnen da draußen auch kennen. Das sind halt natürlich in der Praxis immer diese Situationen, die jetzt auch keine Leitlinie und kein Lehrbuch abdeckt. Und man muss natürlich dann immer individuell mit den Patientinnen zusammen erarbeiten und schauen, wie man das löst. Da gibt es ja auch keine Garantie, dass es halt immer nach Schema F funktioniert. Gleichzeitig muss man ja auch gucken, dass man die Sorgen der Patientin ernst nimmt und trotzdem aber gleichzeitig sich halt an etablierte Therapieempfehlungen hält, so gut das geht.
Lass uns zum Schluss nochmal alles zusammenkehren. Wenn man aus diesem Podcast etwas mitnehmen sollte, was wäre das?
Also ganz wichtig finde ich nochmal zu sagen, die Symptome sind aufgrund der Unspezifität nicht handlungsleitend. Ja. Und dann vielleicht, wir machen ja gerne immer so Punkte zum Abschluss, würde ich in 6 Punkte nochmal aufteilen, also was man mitnehmen könnte. Also erstens kein TSH-Screening bei asymptomatischen Erwachsenen und bei Frauen mit Kinderwunsch oder Schwangerschaft ohne bekannte Schilddrüsenerkrankung. Zweitens, Vorgehen bei einem erhöhten TSH-Wert. Da haben wir ja die Grenzwerte genannt. Also 18 bis 70 Jahre wäre der erhöht bei über 4,0, 70 bis 80 Jahre bei über 5,0 und bei über 80-Jährigen ab über 6,0. Wie gehe ich da mit denen um? Ich erhebe die Anamnese, die haben wir ja besprochen. Und dann kommt der nächste Punkt, wenn die Anamnese, also dritter Punkt, wenn die unauffällig ist und der TSH-Wert ist unter 10, dann mache ich eine Wiederholungsmessung vom TSH. Wenn er dann normal altersentsprechend ist, keine weitere Diagnostik. Wenn die Wiederholungsmessung dann eben auffällig ist, dann bestimme ich das FT4 dazu. Und dann geht es weiter in den nächsten Punkt, Punkt 4. Wenn die Anamnese unauffällig ist und der TSH-Wert ist über 10, dann bestimme ich auch das FT4. Wenn die Anamnese nur alleine auffällig ist, bestimme ich auch das FT4. Und dann kommt als letzter Punkt, wenn ich dann eben bis zum FT4 vorgedrungen bin, da muss ich das ja bewerten. Also wenn der FT4-Wert erniedrigt ist, ist es eine primär manifeste Hypothyreose. Wenn der FT4-Wert normal ist, dann kann es erstmal als primär latente Hypothyreose angesehen werden. Dann bestimmt man die TPO-Antikörper. Wenn die erhöht sind, dann eben Hashimoto-Thyreoiditis. Und wenn der FT4-Wert erhöht ist, dann muss ich eben an sekundäre Ursachen denken. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Dann würde man halt eine weiterführende Diagnostik einleiten, sei es bei der Endokrinologin, bei der Nuklearmedizinerin.
Jetzt könnte man einfach die letzten 30 Sekunden noch 4-mal abspielen oder auch sich nochmal was Schriftliches anschauen, und zwar den Deximeter-Artikel, den wir wie immer frei zugänglich machen. In den Podcast-Shownotes finden Sie den Link, da können Sie draufklicken und alles immer nachlesen. Falls Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie ihn positiv bewerten oder auch an KollegInnen weiterempfehlen. Gerne auch den Follow- oder Abo-Button klicken, dass Sie auch jede neue Folge mitbekommen. Wir danken jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Tschüss.
Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch einmal bei Madis Karsch für die redaktionelle Unterstützung und bei Tim Hoffmann für den Schnitt bedanken, sowie bei unseren Kolleginnen aus der Deximeter-Redaktion für die tolle Arbeit an den Artikeln. Tschüss und bis zum nächsten Mal.